Uns interessiert gleich hier in D-Radio-Wissen vor allen Dingen das 1% Schweiß, wo diese wahnsinnig vielen interessanten Dinge drin sind, die machen, dass der Schweiß jedes Menschen genauso individuell ist wie er selbst. Aber bevor wir uns dieser einen Zahl widmen, gibt es noch ganz viele andere Zahlen rund um den Schweiß, zusammengestellt von Nico Rau.
2 bis 3 Millionen Schweißdrüsen sorgen dafür, dass unser Körper nicht überhitzt. Sie produzieren ein farb- und geruchloses Sekret. Bestandteile: 99% Wasser, Mineralien wie Natrium, Chlorid, Kalium, Magnesium und Calcium und Harnstoff. Je nach Betätigung schwitzen wir unterschiedlich viel. Beim Marathon verlieren wir bis zu 4 Liter, beim Fußball bis zu 3 Liter, beim Schlaf 1 Liter Flüssigkeit. Der Schweiß verdunstet auf unserer Haut und sorgt für Kühlung. Unangenehmer Geruch entsteht dabei erst, wenn Bakterien auf der Haut die Bestandteile zersetzen. Die Bakterien entscheiden über die Art des Geruchs. Mikrokokken verursachen schwächeren, sauren Geruch. Lipophile Diphtheroide stechen beißenden. Geruch wird in Olf gemessen. Ein Mensch mit 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche, der genau 0,7 Mal am Tag badet, täglich die Unterbuchse wechselt und hauptsächlich sitzt bei der Arbeit, strömt ein Olf aus. Ein Athlet nach dem Sport mieft 30 Olf. Männer und Frauen haben übrigens ungefähr gleich viele Schweißdrüsen, Männer aber mehr Muskelmasse. Die erzeugt Energie und damit Wärme. Männer schwitzen also mehr. Außerdem sorgen Abbauprodukte von Testosteron für viel stärkeren Geruch. Schweiß ist der wichtigste Sexuallockstoff bei Mensch und Tier. Abbauprodukte von Haschisch, Opiaten, Kokain und Amphetaminen sind im Schweiß zu finden. Dummerweise schütten wir bei Stress Adrenalin aus. Das sorgt für eine erhöhte Wärmeproduktion und mehr Schweiß. Angstschweiß fühlt sich kalt an, denn er verdunstet nicht auf der Haut. Adrenalin sorgt dafür, dass die äußeren Hautschichten schlechter mit Blut versorgt werden. Es fehlt an Hautwärme für die Verdampfung. Und zum Abschluss, Käse, der dem Geruch von Schweißfüßen am ähnlichsten ist? Limburger Käse. Die Bakterien sind verwandt.
Ah, das letzte war ein Detail, das ich vielleicht gar nicht so genau wissen wollte. Aber nun gut, wir stellen uns ja hier allem, auch den härtesten Fakten in D-Radio-Wissen. Und das tun wir jetzt zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Jörg Zittlau. Ich sag schon mal guten Morgen. Hallo.
Morgen.
Lass uns mal mit dieser klassischen Situation anfangen. Gestern war das noch der Fall. Wir hatten ja so irgendwas zwischen 30 und 40 Grad. Die erste Besprechung in der Redaktion. Ich stehe da, mir läuft der Schweiß in Strömen von der Stirn. Das sieht nicht unbedingt souverän aus, ne? Wenn man bei der ersten Besprechung im Büro dasteht und schon Schweißflecken unter den Armen hat, die so groß sind wie Wagenräder. Aber was soll man machen bei über 30 Grad? Und es hat ja auch einen Sinn. Die Hauptfunktion von Schweiß ist, es soll uns kühlen. Ergo besteht er zu 99% aus Wasser. Und was wir jetzt mit dir besprechen wollen, ist dieses restliche Prozent, wo eine Menge interessante Dinge drin sind. Mineralsalze zum Beispiel und ein paar tausend andere Stoffe, die alle unterschiedliche Aufgaben haben und die vor allen Dingen eine Menge Information transportieren. Also, Schweiß besteht fast nur aus Wasser, Jörg. Somit haben wir angefangen. Aber kann mehr als nur kühlen. Warum?
Ja, das hat mehrere Gründe. Erstens wird der Schweiß in speziellen Hautdrüsen gebildet und die haben einen eminent guten Kontakt zum Blutkreislauf und zum Stoffwechsel. Und wenn dort sich irgendetwas abspielt, dann gelangt es zumindest in Spuren über den Schweiß nach draußen. Zweitens unterscheidet man zwischen den merokrinen und den apokrinen Schweißdrüsen. Und die letzteren liegen vor allem in den Achselhöhlen, an den Brustwarzen und rund um die Genital- und Ausscheidungsorgane. Und an diesen Regionen kann der Schweiß ja eigentlich gar nicht richtig verdunsten. Und das bedeutet, es muss einen anderen Sinn haben, dass man dort schwitzt. Und der besteht darin, dass der Schweiß Duftstoffe an die Umwelt abgibt.
Und da sind wir beim springenden Punkt, die Duftstoffe. Unangenehm wird es, wie wir ja alle gelernt haben, eigentlich erst, wenn der Schweiß dann von Bakterien zersetzt wird. Das macht dann diesen typischen Schweißgeruch. Das ist aber nicht das, was du gerade meinst, ne?
Nee, also die Bakterien spielen natürlich schon eine Rolle. Also wenn die sich über den Schweiß hermachen, bekommt der eine unangenehm stechende Geruchsnote, die sehr dominant sein kann. Aber ansonsten vermischen sich die Duftstoffe im Schweiß zusammen mit den Stoffwechselprodukten der Bakterien zu einem Odor, der für jeden Menschen wirklich einzigartig ist.
Jetzt wissen wir ja aber alle, dass wir Menschen im Riechen eher schlecht sind. Registrieren wir das dann trotzdem, diesen Odor, von dem du da gesprochen hast?
Also Wissenschaftler haben das lange Zeit ausgeschlossen, dass das irgendwie gehen würde. Aber neuere Studien zeigen, dass wir offenbar assoziativ, also abhängig von der Situation, unseren Geruchssinn hochfahren können. Wenn wir also einer Frau im Labor die Düfte eines Mannes zuwedeln, reagiert sie nur schwach oder gar nicht. Wenn sie aber da gleichzeitig einen Mann dabei sehen kann, beispielsweise durch eine Fensterscheibe oder auf dem Computermonitor, dann reagiert sie ziemlich heftig auf die Duftbotenstoffe.
Und jetzt kommt die gute Nachricht über Schweiß und Sex, werden wir später noch sehr ausführlich reden hier in D-Radio Wissen. Mit dir möchte ich lieber darüber sprechen, was wir da eigentlich alles so ausdünsten.
Ja, also beispielsweise Stoffe, die wir beim Essen zu uns nehmen, die ätherischen Öle von Gewürzen, das kennt man, Kümmel, Ingwer, die Schwefel,
Knoblauch
ganz bestimmt und dann auch die Zwiebeln, Sulfide, die da drin sind. Aber er verrät auch, ob jemand Drogen genommen hat. Also wir können das zwar nicht riechen, aber die Drogen hinterlassen im Stoffwechsel ihre Spuren und die kann man labortechnisch tatsächlich nachweisen. Man braucht dazu auch nur ganz winzige Schweißmengen, wie sie ein Mensch beispielsweise bei einem Fingerabdruck hinterlässt. Und auf diese Weise kann man Marihuana, Heroin und Kokain also definitiv und sehr zuverlässig nachweisen.
Wie sieht es mit Krankheiten aus? Kann man die im Schweiß nachweisen?
Ja, kann man. Also der alte Hippokrates, der hat ja an seinen Patienten schon gerochen, um da seine Schlüsse draus zu ziehen. Und in der traditionellen chinesischen Medizin macht man das noch heute. Hierzulande macht man das nicht mehr. Die Ärzte verstehen sich nicht mehr so darauf. Aber an der Fachhochschule in Jena wurde eine elektronische Nase entwickelt. Und mit der kann man Achselschweiß eben analysieren und dabei diverse Krankheiten nachweisen, wie etwa Leberzirrhose oder Herz- oder Niereninsuffizienz. Denn diese Krankheiten, die lassen ihre Spuren im Stoffwechsel und die kann man dann eben nachweisen. Und in anderen Studien konnte man im Schweiß sogar Krankheitserreger nachweisen, wie Hepatitis-Viren.
Das ist ja nicht ganz uninteressant. Das würde ja theoretisch bedeuten, dass Schweiß auch ein Ansteckungsfaktor ist, oder?
Also prinzipiell ist das möglich, also ausschließen kann man das nicht. Die konkrete Ansteckungsgefahr hängt allerdings davon ab, inwieweit die Keime im Schweiß noch aktiv sind. Im Falle der Bakterien ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, denn der Schweiß enthält ein außerordentlich effektives Antibiotikum namens Dermizidin. Und das frisst sich durch die Hüllen der Mikroorganismen, die sterben dadurch langsam ab. Aber auf Viren wirken die nicht, also diese Antibiotika.
Jetzt ist ein Begriff, hat sich schon angedeutet, nämlich individuelles Schweißaroma. Also jeder Mensch hat einen ganz bestimmten persönlichen, auf ihn zugeschnittenen Schweiß. Das dürfte ja auch interessant sein, zum Beispiel bei der Aufklärung von Verbrechen.
Ja, ich meine, man sieht das ja an den Spürhunden, dass das also klappen kann, dass man da jemanden aufspüren kann. Man kann aber auch mit labortechnischen Mitteln, beispielsweise per Infrarotlicht, den Schweißabdruck eines Menschen erfassen. Und den kann man dann also zur flächendeckenden Fahndung mit einem Schweißregister im Computer dann vergleichen. Das kennt man ja von den Fingerabdrücken. Nur, dass die Erfolgsaussichten beim Schweiß eigentlich größer sind. Denn wenn ein Verbrecher irgendwo, sagen wir mal, einbricht, dann kann er sich ja Handschuhe anziehen und damit verhindern, dass er Fingerabdrücke hinterlässt. Aber schwitzen tut er immer und irgendwo rieselt immer ein Tropfen Schweiß runter. Und man muss ja davon ausgehen, dass so ein Gangster dann auch ein bisschen aufgeregt ist und dann wird in jedem Fall ein Schweißtropfen da sein.
Was uns natürlich zwangsläufig zu Angstschweiß führt, dem man ja immer besondere Eigenschaften zuschreibt. Der hat offenbar auch einen besonderen Geruch.
Ja, also man schwitzt nicht nur stärker, wenn man Angst hat, sondern der hat auch eine andere Zusammensetzung. Und das riechen wir auch. Also amerikanische Wissenschaftler haben Probanden einem Schweißgeruch ausgesetzt, der von einem Menschen stammte, der das erste Mal in seinem Leben einen Fallschirmsprung gemacht hat. Ich meine, da hat man ja in der Regel dann Angst. Und im Gehirn der Riechenden konnte man dann feststellen, dass sich also in den Angstzentren echte Mobilität gezeigt. Also das war sehr aktiv. Aber das heißt nicht automatisch, dass Angst ansteckend ist. Sie kann also auch Empathie auslösen. Das heißt, wenn uns vor einer Prüfung der Schweiß in Strömen fließt, können wir bei unseren Mitmenschen, also auch beim Prüfer, damit rechnen, dass der tatsächlich Mitleid mit uns hat.
Was Schweiß alles vermittelt. Vielen Dank an Jörg Zittler, Wissenschaftsjournalist, der diese Informationen für uns zusammengetragen hat. Mehr zum Schweiß. Wir lassen es ja laufen heute hier in D-Radio Wissen. dradiowissen.de